ARD.
Mal, was macht eine gute Kindheit aus?
So viel wie möglich draußen sein.
Glaubst du, das ist schon die Lösung?
Also, das war's bei mir. Kalifornien, um Himmels Willen. Da wollte ich nie hin. Toskana, um Gottes Willen. Ich habe das schon.
Diese Orte haben auch einen schrecklichen Ruf, Cornelia. Also,
ja,
da will ja keiner hin.
Für mich ja.
Würdest du sagen, sowas wie diese beiden Höfe hier sind dann auch ein politischer Akt?
Das hoffe ich doch wohl sehr. Es gibt nur einen Satz, den man auf dem Totenbett sich nicht verzeiht. Und das ist: I wish I had.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Apropos, was Neues über sich erfahren. Mein Team hier bei Deutschland 3000 und ich würden gern mehr über euch erfahren. Wir wollen den Podcast und unsere Social-Media-Kanäle weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir eure Hilfe. Was findet ihr gut, was blöd, was würdet ihr euch noch wünschen? Falls ihr also ein paar Minuten Zeit habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr bei unserer Umfrage mitmacht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank schon mal. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Cornelia Funke ist eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Welt. Schon als Schülerin war ich fasziniert von Geschichten wie Herr der Diebe oder Tintenherz und musste unbedingt auch so eine Bande haben wie die wilden Hühner. Eine Zeit lang wollte ich sogar auch Kinderbuchautorin werden, einfach weil ich Cornelia Funke und ihre Geschichten so toll fand. Dann wurde es doch der Journalismus, aber genau der hat es möglich gemacht, dass ich mein Vorbild von früher jetzt tatsächlich einmal treffen durfte. Cornelia Funke wohnt heute in der Toskana. In der Nähe von Volterra betreibt sie zwei Höfe. Auf dem einen wohnt und arbeitet sie selbst und einen weiteren, Mulinaccio, baut sie gerade aus, um dort Künstlerinnen, Naturschützer, Handwerkerinnen und Forschende zu beherbergen. Im Grunde erschafft Cornelia da statt wie sonst fantastischer Welten zwischen Buchseiten zum ersten Mal eine echte, analoge Welt als Beispiel für eine andere Art zu leben, wie sie selbst sagt. Dort habe ich sie für einen Nachmittag besucht. Wir saßen vor ihrem Haus in der toskanischen Hitze, um uns herum wuselten ihre beiden Hunde und die aktuellen Stipendiatinnen. Wir haben darüber gesprochen, was für einen Einfluss solche Orte oder generell wo man lebt, auf den eigenen Charakter, auf die komplette Biografie haben können. Wie man erkennt, dass es Zeit ist, den Ort zu wechseln und wie hoch der Preis dafür sein kann. Außerdem wollte ich unbedingt wissen, wie Cornelia es geschafft hat, sich einen kindlichen Blick auf die Welt zu bewahren. Den verlieren die meisten von uns ja als Erwachsene und das finde ich richtig schade. Es ging ums Sprachenlernen, um Cornelias scharfe Kritik am deutschen Schulsystem und um ein Buch, das sie vielleicht bald mit Luisa Neubauer schreibt. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Cornelia Funke. Cornelia, wo kommst du gerade her? Es ist kurz nach drei. Was hat dein Tag bisher schon so gebracht?
Der war ziemlich turbulent. Lass mich mal eben nachdenken. Das ging alles los damit. Ich habe gerade hier eine meiner Illustratorinnen mit ihrem Baby hier und ihrem Mann. Das heißt, da rührt sich dann schon sehr früh. Aber manchmal ist das hier, dass ich lauter Nachteulen habe und dann bin ich erstmal zwei, drei Stunden in der Stille. Ich finde beides immer sehr aufregend. Die saßen alle schon draußen. Ich hörte Englisch und Deutsch, denn ich habe gerade auch schottische und englische Gäste hier. So, dann kam der Renzo. Das ist hier ein ganz wunderbarer Bildhauer und Skulpteur aus Volterra, der mir schon mehrere Terrakotta-Figuren gebaut hat. Und der hat mir heute eine weitere gebracht. Das heißt, die musste oben, da wo ich immer frühstücke, ich habe so eine kleine Veranda vorm Haus, die von Jasmin überwachsen ist, hat er mir meine Donna hingesetzt, die meine Gesellschaft ist und mir Schatten gibt. Der kam mit der Bettina, das ist eine Kunstlehrerin aus Deutschland, die aber schon sehr lange in Italien auch unterrichtet und wunderbares Italienisch sprach. Ich freue mich hier immer wieder, dass ich auch viele Deutsche hier erlebe, die hier leben, die aber sich so auf die Gemeinschaft und auch auf das Land eingelassen haben, dass auch die Italiener sie hier wirklich als Bereicherung empfinden. Es gibt auch die anderen, die 40 Jahre hier leben und nie ein Wort der Sprache lernen. Ich habe gehört, die nennt man hier auch i cattivi stranieri, die bösen Fremden. Oh. Weil die sich halt überhaupt nicht einbringen, weil die eigentlich auch nichts hinterlassen oder auch nichts zurückgeben für all die Schönheit, die man hier bekommt, all die Gastfreundschaft, all die Herzlichkeit. Und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ich habe hier etliche Landsleute schon getroffen, die doch sehr zeigen, wie gut man sich auch hier in die Gemeinschaft als Deutscher, Engländer, Amerikaner oder wer immer hier alles lebt, einbringen kann.
Mhm. Ich finde interessant, dass Sie die bösen Fremden sind, in dem Moment, wo Sie eigentlich ja neutral nichts machen. Also meinst du, da steckt so eine Erwartung auch drin?
Dass also ich verstehe sehr gut, dass Sie die Kativi nennen, weil das ist im Grunde so, dass wir holen uns jetzt so eine Villa irgendwo auf dem Hügel. Wir lieben Italien, aber nicht die Menschen, die dort leben. Wir wollen uns auch nicht mit denen unterhalten. Wir wollen auch nicht mit denen lachen oder weinen oder herausfinden, was bei denen im Alltag passiert. Denn das kannst du ja nur verstehen, wenn du die Sprache kannst. Nicht? Es gibt hier zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel dafür, wie das funktioniert, und zwar das Erasmus-Projekt hier, wo junge Handwerker aus Deutschland seit, glaube ich, über 40 Jahren hier nach Volterra kommen und dann Stuckateure sind und Steinmetze und hier richtig monatelang arbeiten und damit so viel Kostbares an den Ort bringen, dass es vor kurzem ein Fest zu deren Ehren oben im Rathaus gab, wo alle am Weinen waren. Das war also sehr, sehr berührend. Und ich glaube, das ist dann so im Kontrast gemeint. Die anderen sind die mit sturem Gesicht in den Supermarkt gehen, wo du sogar erlebst, dass die auf Deutsch mit den Verkäufern reden. Warum sollte hier jemand in der kleinen Stadt Deutsch können?
Ja.
Sie sind in Italien. Also ich verstehe, dass das einfach eine Respektlosigkeit ist. Ein paar Worte kann man immer lernen. Nicht? Und wenn man nur sagt, mi dispiace non posso parlare italiano, ich kann leider kein Italienisch, das ist dann auch schon. Da sind Italiener so freundlich und herzlich und geben sich wirklich Mühe, ja, dass ich das schon so ein bisschen verstehe, warum sie Kativi sind.
Ich glaube, wir kommen gleich bestimmt auch noch an anderen Punkten auf das Thema so Fremdsein zu sprechen.
Ja.
Wenn man dir gerade eine E-Mail schreibt, dann kriegt man eine automatische Abwesenheitsnotiz, dass du verzögert antworten wirst, weil du schreibst.
Ja, ganz genau.
Ist das heute auch schon passiert oder wo in deinem Alltag findet das statt?
Ja, heute war natürlich eine Herausforderung. Also einmal wusste ich, dass Renzo heute kommt und die Donna Terracotta bringt. Und ich habe natürlich gerade sehr, sehr viele Gäste. Dann kann das schon manchmal eine Herausforderung sein. Ich habe zum Beispiel gerade in Molinaccio drei Gewinnerinnen von einem Posterwettbewerb von der Kibum in Oldenburg, die zum allerersten Mal da sind. Da habe ich gestern schon sehr intensive Gespräche gehabt. Das heißt, dann ist da drüben ein junger deutsch-amerikanischer Filmemacher. Dann haben wir gerade zwei Naturschützer aus dem Schwarzwald da. Mhm. Natürlich sehe ich es als meine Verpflichtung und auch als meine Freude, mit jedem einzelnen Gast mindestens ein langes Gespräch geführt zu haben, auch auf beiden Höfen. Deswegen war das in den letzten Tagen eine Herausforderung zu schreiben. Aber ja, heute Morgen habe ich einiges geschafft.
Und schreibst du am Bildschirm oder schreibst du von Hand oder mit einer Schreibmaschine?
Ja, ich hasse Schreibmaschinen.
Ja.
Ich habe die schon immer gehasst. Ich habe heute im Notizbuch geschrieben, weil ich ein Kapitel vorbereite. Da musste ich einiges an Recherche und musste auch ich schreibe gerade Racklist, das heißt, da sind vier Bände, an die man sich erinnern muss. Und oh, wie war denn das nochmal? Und welche Jahreszeit war das? Und wo bin ich jetzt gerade? Das habe ich alles heute Morgen gemacht. Und das ist dann mit der Hand und mit einem Notizbuch. Aber wenn ich dann schreibe, was ich hoffentlich morgen früh tue, dann ist das am Computer, am Laptop.
In der Reckless-Reihe erzählt Cornelia die Geschichte der Gebrüder Grimm neu. Jacob Reckless entdeckt hinter einem Spiegel eine düstere, magische Welt und erlebt dort mit seinem jüngeren Bruder wilde Abenteuer. Es geht um Märchenwesen, um dunkle Geheimnisse und große Gefahren, vor denen Jacob seinen Bruder in dieser unberechenbaren Spiegelwelt beschützen will. Reckless gehört heute zu Cornelias größten Erfolgen. Vielleicht kennt ihr aber auch, so wie ich, noch eher ihre früheren Werke. Drachenreiter, Gespensterjäger, Hände weg von Mississippi. Inzwischen sind es über 70 Bücher mit einer Gesamtauflage von mehr als 30 Millionen Exemplaren weltweit. Dazu kommen zahlreiche Hörbuch- und Hörspielfassungen, Theateradoptionen, Verfilmungen, Computerspiele und Apps. Für dieses Gesamtwerk hat Cornelia 2020 den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Nur eine von zahlreichen Auszeichnungen. Ich finde es wirklich kaum in Worte zu fassen, wie viel sie im Laufe ihres Lebens schon geschafft hat und vor allem, wie viele junge Menschen sie mit ihren Geschichten begleitet und geprägt haben muss.
Das habe ich auch im Vorfeld gelesen, dass du deine Vorbereitung, deine Gedanken und Inspiration in so Notizbüchern, in denen du auch illustrierst, organisierst. Wurmt dich das nicht gerade in so einer Situation wie jetzt, dass man das so schwer durchsuchen kann?
Oh, das nein, überhaupt nicht. Weil das ist ja eher so, dass du Gedanken abträgst. Mhm. Nicht? Das heißt, du fängst am Anfang an und dann merkst du plötzlich, oh nee, das erledigt sich von selbst, weil eigentlich geht es dahin. Das heißt, Notizbücher sind viel mehr ein Flow. Also ein Fluss. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind die meisten Computerdateien das auch. Das meiste verwirft man ja irgendwann.
Ja, das stimmt. Oder vergisst es.
Ich schreibe immer oben auf die Seite, auf die Ecke, worum es geht, auf der Seite. Und ich habe vorne ein Inhaltsverzeichnis. Mhm. Nicht? Das heißt, ich kann sehr leicht suchen. Und was ich habe, was ich so viel schöner finde als mit Computerdateien, ist, ich habe inzwischen an die 100 Notizbücher, die wirklich mir jederzeit wieder zugänglich machen, wie schwer oder wie leicht ein Buch war, was ich da alles recherchiert habe, was ich gemerkt habe, nein, das ist nicht richtig, die Geschichte muss ganz woanders hin. Das finde ich nicht, dass einem das mit Computer möglich ist.
Fühlt sich das auch gut an, so zu sehen, was man schon haptisch geschaffen hat?
Ja, absolut. Ja, ne? Ich habe auch heute in der Figur skizziert und ich habe im Grunde, ich kann dann mit verschiedenen Farben auf ganz spielerische Weise arbeiten, weil ich glaube, in dem Moment, wo man den Computer Screen vor sich hat, denkt man ja eigentlich immer schon, das ist halb fertig. Nicht? Sieht dann ja, hat ja immer diese Illusion, es sieht jetzt schon so richtig gedruckt aus. Während die Handschrift dir immer wieder Erinnerung ist, na, du wirst es gerade erst einmal nicht erfinden, sondern finden.
Ich war aber auch ganz überrascht und fast erleichtert, als ich gelesen habe, dass du als Kind, Jugendlicher auch gerne mal 4-5 Stunden am Tag ferngesehen hast.
Ja,
und
natürlich.
Dir das genauso wichtig war wie Bücher.
Das
war, weil das ja
absolut.
Oft so einen, da gibt es so eine Fallhöhe dazwischen.
Das ist so. Ich weiß, als ich mit meinen Kindern bei meinen Eltern war und meinem Vater sagte, bitte lass dich nicht so lange vor dem Fernseher sitzen. Er so gemein sagte, ja, das hat deiner Fantasie wirklich sehr geschadet, oder? Was soll ich denn darauf sagen? Aber für mich war das in der Kindheit, wo ich auch ganz viel draußen gespielt habe, denn ich meine, ich war ja noch nicht so ein Schulsklave, wie die heutigen Kinder das leider sind, habe ich dann nach dem Draußenspielen Star Trek und Daktari und dann war ich in Afrika, dann war ich in Indien, dann war ich im Weltraum. Das waren für mich Fenster und Türen, was ja Film gerade auch auf ganz wunderbare Weise sein kann.
Oder auch Videospiele. Also glaubst du hättest als Jugendliche auch Videospiele gespielt?
Ich bin nicht sicher. Übrigens, das Tor, das ihr gerade hört, das ist der Glenn, der gerade vorbeigeht. Ein schottischer Gast. Genau, nur dass ihr euch jetzt nicht wundert, was quietscht da so.
Weil das ist ja eigentlich noch eine Art, sich in eine Welt reinzubewegen, selber Entscheidungen da drin auch zu treffen.
Also ich glaube, da bin ich zu sehr Geschichtenerzähler und ich weiß immer zu genau, wo es hingeht. Mhm. Nicht? Also, und es ist auch sehr begrenzt und ich gebe zu, da macht ein Buch mehr weitere Fenster und Türen auf. Aber das sage ich jetzt so, wer weiß, wie es gewesen wäre. Ich habe mit meinem Sohn oft genug vor Videogames gesessen und ihm dabei zugeguckt. Allerdings hat er mal Parcours-Spiele oder Fußball gemacht. Das heißt, ich glaube, es ist eine sehr interessante Erzählform. Ich finde daran faszinierend, dass man im Grunde wirklich etwas hinzufügen kann zur Geschichte. Das finde ich schon einen sehr reizvollen Aspekt davon. Und ich habe hier auch einige Illustratoren, die vor allem in Videogame arbeiten. Mhm. Nicht? Also da überschneidet sich hier viel. Wir haben Filmleute, wir haben Videogame-Leute, Illustratoren, natürlich auch Musiker, Schriftsteller. Und natürlich bin ich glaube wirklich, dass ich jemand bin, der nicht eine Art Geschichten zu erzählen gegen die andere abwägt, sondern die müssen miteinander spielen. Ne?
Mhm. Ja, siehst du, und genau vor dem Hintergrund habe ich das auch gefragt. Ich habe nämlich dieses berühmte Zitat von Astrid Lindgren jetzt bei der Vorbereitung nochmal gelesen. Die hat gesagt, wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt im großen Maße von denen ab, die jetzt lesen lernen.
Ach, interessant.
Also von den Kindern, von den Jugendlichen.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ich vermute ja, dass du dich damit gut identifizieren kannst, ob du glaubst, dass sie Lesen sehr buchstäblich meinte oder ob sie auch andere Kulturtechniken zulassen würde. Also ob sie auch sagen würde, die Kinder können genauso gut jetzt Gaming machen. Oder
also Astrid glaube ich ganz bestimmt, weil ich guck dir an, wie involviert sie mit ihren Verfilmungen war.
Mhm.
Nicht? Also, und da sie, ich glaube, die hatte keinen dogmatischen Knochen in ihrem Körper. Das heißt, also die war so offen, was ihren Kopf und ihr Herz betrifft, dass ich mal annehme, das wäre so. Bei mir ist es so, dass ich die einzige Sorge einfach die habe, auch wenn du zu lange einfach starr da sitzt, was das mit deinem Körper und mit deinem Geist macht. Und ich bin ja auch immer mehr im Naturschutzaktivismus und im Klimaschutzaktivismus unterwegs. Und da denkst du natürlich schon manchmal, Ja, du bist aber auch 4-5 Stunden draußen und hast dir eine Hütte unter den Brombeeren gebaut. Was ist denn mit denen, die da jetzt Videospiele machen? Kommen die so erschöpft aus der Schule, müssen dann auch noch Hausaufgaben bis 7 Uhr abends machen und dann gehen sie gleich vor den nächsten Bildschirm, weil sie einfach keine Gelegenheit haben, nach draußen zu gehen. Das halte ich dann doch für ein Problem. Also, dass das Erleben nur noch auf digitale Wirklichkeiten sich bezieht, weil ihnen jede Art von analoger oder wirklicher Wirklichkeit ja genommen wird. Die haben ja keine Zeit mehr.
Nimmst du das denn so wahr bei deinen jungen Lesern und Leserinnen, dass die weniger draußen sind? Oder dann ist ja auch ein häufiges Vorurteil, die Aufmerksamkeitsspannen seien so verkürzt. Ist das was du beobachtest?
Ich glaube einfach, dass es eine Katastrophe ist, wie wir Kindheit gestalten. Ich glaube einfach, dass inzwischen die Lebenskosten so hoch sind, dass beide Eltern arbeiten müssen. Mhm. Das ist so keine freie Entscheidung mehr. Das heißt, es wird automatisch davon ausgegangen, die Kinder sind den ganzen Tag betreut, was immer das bedeutet. Wir alle wissen, dass dann dafür lange nicht genug Geld da ist, um das aufregend und gut zu machen. Die Lehrer sind überfordert, die Kinder sind überfordert. Schule ist plötzlich eine Aufbewahrungsstation in vieler Hinsicht. Und es wird nur abstrakte Intelligenz gefördert. Künstlerische Intelligenz wird nicht gefördert, musische Intelligenz wird nicht gefördert, sportliche. Das heißt, all die Fächer, die ich für sehr viel wichtiger halte, als das unser Schulsystem spiegelt, werden weggestrichen. Ich wundere mich immer, wir alle haben Covid wahrscheinlich durch Geschichten, Musik, Bilder, Kunst überlebt. Nicht? Und durch Ärzte. So, ja. Was passiert jetzt nach Covid? Da werden die musischen Fächer von den Stundenplänen gestrichen. Da wird abstraktes Denken, auch sehr binäres Denken, sehr gefördert. Dann wird gleichzeitig geschrien, wie gefährlich AI ist. Aber alle werden im Grunde daraufhin getrimmt, genauso zu denken.
Ich kriege das mit den Schulfächern gar nicht so mit, aber Kulturgelder in Deutschland werden ja in vielen deutschen Städten, gibt es gerade auch Proteste, dass bei der Kultur stark gekürzt wird. Und
ja. Das ist also, ich finde das so erschreckend und so keine Bereitschaft zu lernen aus all dem, was wir vielleicht bei Covid auch hätten lernen können. Denn also gerade Kultur hat uns am Leben gehalten. Nicht? Kunst, Geschichten. Und ich merke das ja immer, wenn ich Lesungen halte. Ich habe gerade Veranstaltungen in England gemacht und in Schottland, auch in Deutschland, auch Italien. Es kommen immer mehr Fragen von Jugendlichen oder von Lesern. Cornelia, worauf kann ich denn überhaupt noch hoffen? Wie kannst du denn überhaupt weitermachen? Die sind ja, also es ist ja so anders, heute jung zu sein als zu meiner Zeit. Mhm. Wir hatten auch Pershing-Raketen und Brockdorf und was weiß ich was. Aber wir hatten nicht das Gefühl, die ganze Zukunft wird gerade annulliert. Die ganze rechtsradikale Strömung, all das ist ja im Moment wirklich eine finstere Wirklichkeit, mit der man sich als junger Mensch auseinandersetzen muss. Und dann an Zukunft zu glauben, an Hoffnung zu glauben, ist ja gar nicht so leicht gerade. Und ich kann dann immer nur antworten, dass schon die Fragestellerin mir die Hoffnung gibt. Nicht? Ich brauche nur all die Gesichter sehen. Ich muss nur all die jungen Gesichter sehen. Ich muss nur all die Leidenschaft hier sehen und all die Kreativität. Denn die Künstler, die zu mir kommen, sind zwischen 13 und 40. Nicht? Was da an Potenzial und an Denken und ist. Und ich lade deswegen jetzt hier auch bis zu 50% Naturschützer, junge Handwerker zu mir ein. Das soll hier nicht nur, jetzt mal in Anführungsstrichen, um die Kunsthandwerke gehen, sondern es soll um alle möglichen Pfade durchs Leben gehen, wodurch man dann ja vielleicht auch wieder Lust und Hoffnung darauf bekommt, was zu ändern. Aber ja, ich glaube, bei unserem Schulsystem fängt da schon sehr stark das Problem an, nicht?
Was müsste man denn besser machen, wenn du sagst, wir gestalten Kindheit falsch? Was würdest du dir wünschen?
Also ich habe das ja mal in einem anderen Interview gesagt, dass ich das, was wir derzeit tun, für unbezahlte Kinderarbeit halte. Das halte ich auch dafür. Ich glaube nicht, dass die meisten Kinder mit Freude zur Schule gehen. Ich höre auch von sehr privilegierten Eltern, dass ihre Kinder ausgebrannt und erschöpft nach Hause kommen. Ein kindlicher Körper ist mit 8 oder 9 Jahren nicht so gebaut oder dafür programmiert, wenn wir das jetzt mal so sagen wollen, nur in einer Bank zu sitzen oder auf einem Stuhl oder hinter einem Tisch und auf einem Bildschirm zu starren. Die müssen rennen, die müssen schreien, die müssen spielen. Die müssen auch vor allem soziale Skills nennen. Soziale Skills, wie sollen wir es im Deutschen sagen? Also soziale Fähigkeiten entwickeln.
Hui, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Cornelia das deutsche Schulsystem so heftig kritisiert. Aber an dem, was sie sagt, ist schon was dran. So stehen die musischen Fächer tatsächlich immer wieder unter Druck. Erst im vergangenen Jahr sollten zum Beispiel in Bayern an den Grundschulen wegen schlechter PISA-Ergebnisse die Fächer Musik, Kunst und Werken zusammengelegt werden, damit mehr Zeit ist für Mathe und Deutsch. Nach einem großen Aufschrei und einer Petition mit mehr als 200.000 Unterschriften hat das Kultusministerium es den Schulen dann freigestellt, selbst zu entscheiden, ob und wie sie in diesem Bereich Stunden kürzen. Vor 2 Jahren habe ich übrigens schon mal eine komplette Folge Deutschland 3000 über das deutsche Schulsystem gemacht und wie man es verbessern könnte. Mein Gast, der Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume, hatte ein ganz schönes Beispiel von seiner Theater-AG, was da so ohne Druck und mit ganz viel Selbstwirksamkeit möglich ist.
Die Theater-AG, die reißt einfach alles ein von dem, was wir denken, dass Schule eigentlich sein soll. Also zum Beispiel, da sind 8-Klässler bis 12-Klässler und die arbeiten alle miteinander. Die erbringen, wenn man schon die ganze Zeit immer darüber sprechen will, eine unglaubliche Leistung, ohne Noten. Die arbeiten miteinander und zusammen und vor allen Dingen sieht man Menschen, man sieht junge Menschen wachsen in einer Art und Weise, wie das sonst nicht möglich ist. Da sind, manchmal kommen da junge Leute an und nach einem Dreivierteljahr sind die jemand anders. Und das alles zusammen, und ey, jetzt könnte jemand sagen, ja, und was mit der Aufführung und so? Ja, ja, klar, die Aufführung, ja, alles gut. Also und das ist irre und ich freue mich immer so unglaublich für die, wenn die dann gefeiert werden. Aber dieser ganze Prozess, dieses ganze Arbeiten, das ist einfach, das ist ultra krass. Und wenn ich dann immer so höre, was so diese, man möchte fast sagen, alten weißen Männer auf irgendwelchen Portalen, weil sie keine Vorstände von irgendwelchen Lehrerverbänden mehr sind, über die heutige Jugend und so sagen, dann denke ich so, ja, sorry, aber dann lag das vielleicht nicht an den jungen Leuten, sondern daran, ob man ihnen die Freiräume gegeben hat, in denen sie halt wachsen können.
Falls ihr mehr aus diesem Gespräch hören wollt, den Link zu der Folge packe ich euch in die Shownotes.
Die müssen lernen, so wie ich das getan habe. Ich habe nachmittags immer draußen gespielt mit meinen Freunden. Das gibt's ja nicht mehr.
Also du meinst, das ist, weil die Schultage auch zu lang sind. Kinder werden zu lang in den Klassen.
Ja, weil die Eltern arbeiten. Was sollen sie machen? Nicht? Das heißt, es geht natürlich alles schon bei den Lebenshaltungskosten los. Nicht? Ich weiß, als ich das damals sagte mit der Kinderarbeit, dass einige empörte Lehrer mir schrieben. Aber das war nicht gegen die Lehrer gemünzt. Das war sogar zu deren Schutz geäußert. Nicht? Denn die müssen das ja mitmachen. Nicht? Und ich höre auch, dass die Anweisungen und die Bürokratisierung von Schule immer obstruser wird. Und ich bin schon von Verlagen gebeten worden, dazu ein Buch zu schreiben. Aber ja gut, da müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie ist denn das wirkungsvoll? Wie können wir das machen?
Kann man es überhaupt ändern?
Kann man es überhaupt? Und ich spreche mit Luisa Neubauer gerade darüber, dass wir das zusammen machen. Weil ich glaube, du musst schon auch noch andere Generationen dann drin haben. Und du musst es auch von vielen Seiten betrachten. Nicht? Ich sage jetzt zum Beispiel nicht, oh, wir dürfen keine naturwissenschaftliche Unterricht mehr haben. Im Gegenteil. Nicht? Aber was da passiert... Ja, an Aufbewahrung und an gleichzeitig Überforderung. Und wenn man dann hört, wie viele Kinder ausgebrannt, psychische Probleme haben, das ist doch eine erschreckende Bilanz für eine sehr wohlhabende und sehr privilegierte Gesellschaft. Ne?
Was macht denn mit so 2 Schritten Abstand vielleicht zum Schulsystem nochmal, was macht eine gute Kindheit aus?
So viel wie möglich draußen sein.
Glaubst du, das ist schon die Lösung?
Also das war es bei mir. Also ich glaube, dass auch heute noch also meine Leidenschaft für Natur ganz früh gesät wurde. Ich habe das lange gar nicht begriffen, weil dann kommt ja auch so eine Zeit, wo man sich verkriecht. Dann kommt ja auch eine Zeit, wo man nur in seinem eigenen Zimmer ist und dann nur zeichnet und schreibt. Und was einem das gegeben hat, draußen zu sein, auch mal nicht unter Aufsicht der Eltern. Ich meine, ich komme ja noch aus einer Generation, wo die Eltern sagten, ja, komm mal zurück, bevor es dunkel wird. So, das gibt's heute nicht mehr. Nicht? Rumzuziehen mit ein paar Kindern und selber zu definieren, was man denn mit diesem Tag denn jetzt macht. Vielleicht auch mal so Sachen zu machen wie, oh, man ist am Kanal gewesen, das ist ja eigentlich gefährlich, oder? Oder man hat sich da ein Haus unter den Brombeeren gebaut, da könnten ja Zecken sein, natürlich. Nicht? Und auch so mit der Gefährlichkeit des Lebens zu spielen und da mal so ein bisschen zu poken, das haben wir ja fast, und da nehme ich mich gar nicht aus, als moderne Eltern so verlernt, nicht? Das zuzulassen, dass das Leben auch mal gefährlich sein kann, aber dass die Freiheit manchmal den Preis verlangt, so wie man ja auch später als Erwachsene, wenn man immer nur mit Behutsamkeit und Vorsicht und da könnte jetzt was passieren, lebt, wir alle wissen, das ist kein Leben. Und ich glaube, dass Kindern so alles taktile Erfahrung genommen wird, nicht? Die wissen nicht mehr, wie sich Sachen anfühlen. Und dann kommt der Hunger auf den Bildschirm, weil der Bildschirm ist dann das Fenster. Und wenn sie ihnen dann vorwerfen, dass sie dauernd am Bildschirm kleben, wo sollen sie denn sonst die Welt sehen? Nicht?
Und dann kommt vielleicht, meinst du, also Kindern, denen so viel Vorsicht vorgelebt wird, daraus kommt dann auch so eine große Weltangst wie, was mache ich denn überhaupt in dieser politischen, in this economy? Ja. Was mache ich hier noch als Kind? Worauf soll ich mich freuen?
Ja, worauf soll ich mich freuen? Und dann muss man sich natürlich auch fragen, woher kommt dann das rechte Denken? Nicht? Das wird natürlich geschürt. Wir alle wissen, es wird von großem Kapital geschürt. Sonst wird das auch nicht so wunderbar laufen im Moment. Aber woher kommt denn da auch diese Angst vor dem Fremden? Nicht? Warum sind da nie Begegnungen stattgefunden? Das gibt doch im Moment auch gerade in Deutschland zum Beispiel so viel Gelegenheit, Freunde aus verschiedenen Ländern zu haben. Das hätte ich mir früher gewünscht. Bei uns war alles ziemlich eingleisig deutsch und weiß jetzt, wenn wir es mal so definieren. Nicht? Und was wäre das aufregend, mit anderen Nationalitäten zusammenzukommen, von denen zu lernen oder auch inspiriert zu werden. Nicht? Ich glaube, das muss auch im Moment passieren, ganz laut mal zu sagen, wie viel aufregender die Gesellschaft dadurch wird und wie bereichert sie dadurch wird. Im Moment hören wir immer nur, was alles gefährlich ist und was dann alles nicht funktioniert und was dann weggenommen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Versagen der Linken, mal ganz laut zu sagen, wir verstehen eure Angst, wir sind genauso Rassisten wie ihr, dann sind wir nämlich alle. Aber wir wollen darüber wegkommen, wir wollen dann zusammen statten gegeneinander. Und guck doch mal, was die alles mitbringen und wie aufregend und wie viel besser auch das Land werden kann oder eine Gesellschaft. In Spanien wird das gerade abgefeiert. Nicht? Und die haben eine hohe Immigrationsrate. Und das würde ich mir eigentlich auch noch wünschen von den etwas netteren politischen Kräften, die wir ja auch noch haben.
Du hast das ja dann, also du hast gerade gesagt, du bist auf dem Land aufgewachsen. Übrigens, oder auf dem
Kleinstadt.
Ja, Kleinstadt.
Kleinstadt mit Industrieschloten am Horizont.
Genau, Dorsten. Ich bin 40 Minuten von da entfernt im Borken zur Schule gegangen, auch auf eine Klosterschule.
Das kenne ich auch.
Ja, deswegen, kann ich mir etwa vorstellen, obwohl natürlich einige ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen.
Aber wahrscheinlich noch nicht so viel anders geworden,
genau,
oder?
Weiß ich gar nicht. Aber was mir jetzt auffällt ist, dass wenn Leute über dich schreiben oder dich anmoderieren, dann teilen sie dein Leben gerne in Abschnitte ein, nach den Orten, an denen du gelebt hast. Es wird immer gesagt, Dorsten. Dann hat sie in Hamburg gelebt.
Er hat die für angemessen.
Ich habe mir vorgenommen, aus diesem Interview keins zu machen, das entlang von Cornelias Biografie geht, weil sie danach schon so oft gefragt wurde. Aber für euren Hintergrund kommt jetzt hier trotzdem einmal die Aufzählung. Nach ihrer Jugend in Dorsten in NRW zog sie nach Hamburg, arbeitete dort als Sozialarbeiterin mit Kindern und Jugendlichen und studierte Buchillustration. Weil ihr die Geschichten, die sie bebildern musste, nicht immer gefielen, fing sie an, eigene zu schreiben. Und damit begann ihre Karriere als Autorin. Im Jahr 2005 ist sie dann mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach Kalifornien gezogen. Wenige Monate nach diesem Umzug starb ihr Mann Rolf an Krebs. In einem anderen Interview hat Cornelia erzählt, dass es Jahre gedauert hat, diesen Verlust zu verarbeiten. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, zog sie dann hier in die Toskana und musste nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft den Hof kurzzeitig evakuieren, weil ein schlimmer Brand das Grundstück bedrohte. Inzwischen ist sie also seit 4 Jahren hier, aber ich hätte es viel länger geschätzt. So gemütlich eingewohnt sehen die verschiedenen Gebäude, der Garten und die Terrasse drumherum schon aus. Aber dazu später mehr.
Oder würdest du dein Leben vielleicht in ganz andere Phasen einteilen oder an anderen Markern?
Ich glaube schon, dass es also in Deutschland noch ein paar mehr Marker gibt als nur die Orte. Also auch in, weil ich ja sehr lange in Hamburg zum Beispiel war. Aber ich glaube, so als grober Marker sind Orte sehr vernünftig, weil die einen ja maßlos beeinflussen. Das wird ja vollkommen unterschätzt, was ein Ort mit dir macht.
Nicht? Erzähl mal.
Das heißt, welches Wetter ist da? Welche Traditionen gibt es da? Welche Menschen leben da? Was für ein Haus hast du da? Hast du einen Garten? Hast du keinen? All das prägt ja so immens, wer du bist und wie du dich gerade fühlst. Dass ich glaube, dass die Orte immer der eigentliche, wichtigste Faktor im Leben sind. Vor kurzem hatte ich einen Freund hier, der sagte, ein amerikanischer Freund hat ihm gesagt, das Leben ist wie eine Fernsehserie, okay? Du musst überlegen, in welcher Staffel du gerade bist. Mhm. Und du musst dir auch außerdem überlegen, dass jede Staffel aufregend sein sollte. Das heißt, also wenn du jetzt so in die siebte oder achte kommst, wie es bei mir ist, überleg dir gut, wie die erste, wie die eine endet und wie dann die andere anfängt. Und
paar Cliffhanger.
Cliffhanger. Und es muss auch immer ein neues Motto und ein neues Thema
in jeder Staffel, oder? Ein paar neue Nebendarsteller. Ja, ja, verstehe.
Fand ich ein fantastisches Bild. Mhm. Nicht? Weil ich glaube schon, dass das Leben so in Phasen läuft. Und ich glaube, dass es nichts Gefährlicheres gibt, als keine neuen Themen, keine neuen Staffeln zu haben, sondern man hat das Gefühl, man ist immer in derselben gefangen. Ja. Oh mein Gott. Nicht in der ewigen Schleife. Und ein Ort macht das natürlich sehr leicht.
Aber kann man das so...
Vorsicht, Wespe. Warte mal.
Danke.
Bitte.
Kann man das so planen, wie ein Comedy- oder Serienautor eine Staffel schreibt? Weil ich glaube, viele Menschen haben ja zum Beispiel Sehnsucht nach einem neuen Ort, wenn sie das Gefühl haben, entweder es dreht sich im Kreis oder bei mir läuft es nicht rund. Ich muss was ändern, deswegen an den neuen Ort. Und als ich jetzt über deine Orte nochmal nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, bei dir war es, glaube ich, eigentlich immer gerade gut, wenn du den Ort gewechselt hast. Und dann kam oft eher eine Krise kurz nach dem Ortswechsel. Mhm. Also sowohl bei Kalifornien
oder Kalifornien, da waren schon einige Dinge, die es die schlecht waren und aus denen ich Konsequenzen gezogen habe. Aber ich habe beide Szenarios gehabt. In Hamburg war alles sehr gut.
Ja.
Ich glaube an Veränderung. Ich glaube an den guten Satz, das hier ist die Vorstellung und nicht die Probe. Das heißt, man sitzt nicht ewig hinterm Vorhang und wartet darauf, dass jetzt irgendwas passiert. Nein, man muss da raus und was spielen. So, ich glaube, man darf sich nicht die Illusion machen, dass man es selber geschrieben hat. Mhm. Vielleicht kann man da ab und zu mitschreiben. Nicht? Also so wie du gerade sagtest, nicht zu sehr planen. Ne? Mhm. Also nicht zu sehr planen. Gut, du kannst mit, aber du solltest zumindest eine Stimme haben. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn du dann die Fernsehserie, die dein Leben macht, nur von anderen schreiben lässt. Da wird es doch sehr trostlos. Da bist du wahrscheinlich dann so ein Nebencharakter, der dann so immer sich etwas hilflos fühlt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du die Illusion haben darfst, dass du die schreibst. Ich habe keine Ahnung, was sie schreibt, aber es ist auf jeden Fall nicht ich. Mhm. Ich schreibe mit.
Und wie hast du dann die Orte ausgesucht?
Die haben immer mich ausgesucht. Ich bin immer nur an Orten gelandet. Da habe ich vor kurzem hier noch mit meinen Mädels gesprochen, drüber, mit den Künstlern, die hierher kommen. Ich bin immer an Orten gelandet, an denen ich nicht landen wollte. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, vielleicht gehe ich ja auch nochmal nach Schottland, vielleicht gehe ich nochmal nach Costa Rica. Da weiß ich genau, das wird nicht passieren. Mhm. Weil es wird immer was passieren, was ich nicht erwarte. Kalifornien, um Himmels Willen, da wollte ich nie hin. Toskana, um Gottes Willen. Ich habe das schon.
Diese Orte haben auch einen schrecklichen Ruf, Cornelia. Also da will ja keiner hin.
Für mich ja. Weißt du, warum? Alles, was ich aufregend finde, findest du nicht in Kalifornien, dachte ich. Alles, was ich aufregend finde, findest du eigentlich nicht in der Toskana, dachte ich. Und dann haben die Götter oder das Leben oder das Universum oder wer immer mich dann schubs, schubs, genau an die Orte geschubst, wo ich nicht hin wollte. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, falls es noch einen gibt, was das dann wird. Wahrscheinlich nicht der, alle die, die ich mir im Moment so ausmale. Oh, das wäre ja auch nochmal schick. Mhm. Nicht? Und ich liebe das, wenn das im Leben immer wieder überraschend zugeht.
Ich finde auch schön, dass man dir jetzt in der Antwort auch anmerkt, dass du, obwohl du hier gerade dabei bist, was aufzubauen, schon so flexibel bist, dass du mitdenkst, ja, könnte auch sein, dass ich bald schon
absolut
wieder weg bin.
Mein letztes Leben hat mir das beigebracht, dass ich das bei mir nicht
war
vorher
nicht
zu sehen
immer
ist.
So, ne?
Nee, war nicht immer so. Also ich wollte, aus Dawson wollte ich nur raus. Ich weiß nicht, wie das bei dir mit Borken war, aber ich hatte schon das Gefühl, das ist eine sehr kleine Stadt.
Ja.
Und ich wollte irgendwie die Welt ein bisschen größer sehen. Die Bücher hatten mir erzählt, das ist größer. Mhm. Aus den Büchern wusste ich, da sind doch noch andere Sachen. Das heißt, ich wollte eigentlich die Wirklichkeit finden, die Bücher dir erzählen. Weil das ja gefährlich ist. Wir alle lieben dann Bücher, aber oder Videos. Spiele. Aber das darf ja nicht so sein, dass wir darüber die Wirklichkeit vergessen. Nicht? Dann wird es gefährlich, weil die Bücher und die Videospiele ja eigentlich nur die Wirklichkeit widerspiegeln. Das heißt, ich weiß auch noch genau, als ich irgendwann, ich glaube, Drachenreiter schrieb und dachte, ja, das ist ja wunderbar, dass du jetzt da solche Abenteuergeschichten schreibst, aber du hast das ja selber noch nicht gemacht. Was ist das denn? Mhm. Willst du das immer nur schreiben? Es gibt so eine wunderbare Szene, ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal erzählt. Es gibt einen Film, der heißt A Room with a View, ein Zimmer mit Aussicht, in dem eine junge Engländerin in einer kleinen italienischen Pension sitzt und auf dem, glaube ich, leicht verstimmten Klavier unten in der Lobby Beethovens Appassionata spielt. Und ohne dass sie das merkt, hat ihr der Pastor aus ihrem Dorf zugehört, der auch da ist mit der englischen Reisegruppe. Es spielt so 19. Jahrhundert, soweit ich mich erinnere. So, und sie spielt die Appassionata und er steht auf und sagt, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, ich bin gespannt auf den Tag, an dem sie so leben, wie sie Klavier spielen. Und ich weiß, dass mich das unglaublich beschäftigt hat, dieses Zitat.
Warst du dann noch in Dorsten, als du das gesehen hast? Oder wo?
Das könnte sogar sein. Oder gerade in Hamburg. Mhm. Und ich weiß, das ist dann immer so im Hintergrund. Hat das geschlafen, ist dann wieder mal wach geworden, sich wieder gezeigt. Und irgendwann habe ich gedacht, oh Gott, wie schrecklich wäre das denn? Wenn du also wunderbar leidenschaftlich Bücher schreibst und du hast nicht die geringste Vorstellung davon, wie das sich in der Wirklichkeit anfühlt. Gut, ich werde keine Drachen reiten, aber man kann ja zumindest die Welt ein bisschen sehen. Mhm. Nicht? Und ich muss den Eremiten und die Cornelia, die auch unglaublich glücklich ist, wenn sie tagelang nur in ihrem Zimmer sitzt und zeichnet und schreibt, jeden Tag bekämpfen. Ich bin in der Hinsicht absolut jemand, der das sein Leben lang machen könnte. Für mich war Covid kein Problem. Mhm. Außerdem saß ich auf einer Avocado-Farm. Ich meine, das war dann sowieso kein Problem. Aber ich glaube, das ist unser aller Herausforderung, immer wieder aus dieser Gemütlichkeitszone, nicht aus dieser Komfortzone rauszutreten, weil sonst ist das Leben irgendwann vorbei. Und das habe ich auch mal von einem klugen Menschen gehört und nicht vergessen, der sagte, es gibt nur einen Satz, den man auf dem Totenbett sich nicht verzeiht. Und das ist, I wish I had. Ich wünschte, ich hätte.
Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und den Satz, den muss man sich schwören, dass man den nie sagt.
Hast du Angst vor dem? Weil wenn es auch so bequem sein kann auf der Couch, das darfst du dir ja auch gönnen.
Doch,
das klingt schon sehr anspruchsvoll. Nein,
aber das ist ja kein Gönnen. Das ist ja genau der Betrug. Weißt du was, da wirst du dich nach einem halben Tag langweilen oder zumindest nach einer Woche. Mhm. Nicht? Und dann all das Leben, das du verpasst. All die Menschen, denen du nicht begegnest, all die Landschaften, die du nicht siehst, nicht? All die Musik, die du nicht hörst. Nicht? Auf dem Sofa wirst du irgendwann immer dasselbe hören und fühlen, oder? Ich gönne mir das absolut. Ich mache jeden Tag hier Siesta, das wissen ja alle. Und Cornelia ist auf dem Sofa mit ihren Hunden. Das heißt es ja nicht, aber das kann etwas werden, was dir alles andere frisst.
Und musstest du denn dafür einen Takt finden? Weil, also ich finde gerade, es klingt nach so einem Anspruch von, okay, eigentlich möchte ich so viel wie möglich von diesem Leben mitnehmen, rausholen, sehen.
Ich glaube, das ist nicht mal nur möchte, sondern ich glaube, das sollte man. Ich glaube, der Mensch ist dafür geboren auch, oder?
Oder kann er sich auch mal überfordern? Also das ist gerade so meine, oder ehrlich gesagt auch bei mir in Lebensphasen, dann staut sich so viel Neues an und irgendwann wird man so ein bisschen lahm oder träge, weil man merkt, oh Gott, ich habe das noch gar nicht verarbeitet.
Ja,
ich
muss jetzt mal auf diese Couch.
Also da aber
dafür habe ich ja Gott sei Dank dann die total faule, gemütliche Cornelia. Die geht immer dazwischen, nicht? Das heißt, ich hatte das auch jetzt zum Beispiel, ich war gerade auf dem Hay Festival in England. Das ist ein unglaubliches Literaturfestival, kann ich nur jedem Leser empfehlen. Und habe da eine Veranstaltung gehabt. Und es war so beeindruckend wieder. Und ich habe so viele Dinge in England wieder gesehen, dass ich zurückkam. Und ich hatte hier 7 Besucher. Mhm. Und es ging gleich ins Volle. Ja, dann vermisse ich das. Und dann bin ich auch jemand, der sagt, Leute, ich muss mich mal kurz in die Ecke setzen. Ich habe da, glaube ich, inzwischen, aber ich bin ja jetzt auch schon ziemlich alt, einen ganz guten Rhythmus so zwischen Ebb und Flut. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, das hast du vollkommen recht. Aber wir alle wissen, es gibt auch ganz viele, die sehnen sich nach 1000 Dingen, die malen sich 1000 Sachen aus und sie machen sie nie. Mhm. Und das sind ja oft so kleine Sachen wie, ich gehe mal allein ins Café und esse ein Stück Kuchen. Ich meine jetzt nicht die großen Abenteuer, ich meine wirklich, ich gehe jetzt in den Wald. Selbst ich erwische mich manchmal morgens dabei, dass ich sage, oh, ich könnte jetzt eigentlich mal mit dem Hund in den Wald gehen. Ach nein, also ich muss ja noch die E-Mails da machen und ich muss jetzt dies noch machen und das noch machen. Das meine ich
eher. Oder vielleicht auch so verschiedene Versionen von sich selbst auszuprobieren.
Ja, ja. Ich glaube, ich meine eher so die kleinen, aber wirklich unvergesslichen Erlebnisse. Auch so richtig so dieses sinnliche Glück oder das, was man in Italien ja so wunderbar La Dolce Far Niente nennt, das süße Nichtstun. Denn das trainiert uns ja unsere Kultur auch ab. Ich meine also nicht damit so einen Aktivismus. So dieses, ich muss jetzt aber noch hierhin reisen und ich muss jetzt noch diesen Ort abhaken und so. Nein, um Gottes Willen. Ich meine eigentlich, die so die Welt schmecken, ne? und da auch mal einfach sitzen und dem Taubenschwänzchen eine halbe Stunde nachgucken oder und nicht denken, das ist verschwendete Zeit, sondern denken, oh wow, das ist jetzt eigentlich die beste Zeit an diesem Tag.
Das ist jetzt eigentlich, finde ich, ein gutes Beispiel, weil ich mangels dieses italienischen Begriffs es genau eben anders verstanden habe. Ne? Ach, also ich, die auf Deutsch denkt und die ihre Zuhörer und Zuhörerinnen gerade mitdenkt.
Hast gedacht, pack jetzt mal möglichst viel in den Tag.
Genau. Und du denkst in kleinen Momenten und wie schade, dass wir dafür kein Wort haben.
Gut, dass du das gerade... Ja, stimmt.
Was wäre denn das Wort?
Aber das süße Nichts.
Ja, doch, das stimmt. Das müssen wir vielleicht nur stärker
kultivieren. Das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht, Deutsch, oder? Nur wir können es kaum. Ich habe gehört, es gibt jetzt in Dänemark eine Bewegung des Nichtstuns, dass man es wieder lernt.
Ja, die Dänen sind ja eh ein minimalistisches Volk.
Es ist also richtig so dieses, wir müssen es jetzt mal wieder lernen, nichts zu tun. Und ich merke das auch hier immer bei allen. Die sind ganz überrascht. Sie kommen mit Projekten und was sie alles machen. Und dann sind sie überrascht, dass der Ort ihnen ganz andere Dinge erzählt. Und dass sie plötzlich zum Kaffee rauf nach Volterra gehen. Mhm. Und das freut mich eigentlich immer ungemein, wenn sie das hier wiederfinden.
Woran erkennt man, ob es Zeit ist für einen Ortswechsel?
Ich glaube, das meistens merkst du das schon ein paar Jahre vorher. Ich glaube immer, dass so unsere Illusion, dass wir große Entscheidungen plötzlich oder schnell treffen, eine komplette Illusion ist.
Das zählt sich halt so gut, ne? Und dann habe ich die Koffer gepackt.
Ich glaube, das ist so. Da kommen so ganz viele kleine Rinnsale über die Jahre so langsam zusammen, bis sie einen Fluss bilden. Mhm. Vorher hast du die gar nicht wahrgenommen. Man kann ja unglaublich viel ignorieren. Also das auch in sich selber. Und dann wird das Rauschen immer lauter. Und dann wird der Fluss immer breiter. Und irgendwann ist das soweit. Und dann kann man auch nichts mehr dagegen machen. Ich glaube, es ist ganz gefährlich, solche Ortswechsel zu machen mit der Hoffnung, das Paradies zu finden. Hm. Man wird eine andere Art von Herausforderung finden. Es werden andere Dinge furchtbar sein. Es werden einen andere Dinge stören. Es wird immer eine Herausforderung sein. Es ist unendlich schwer, den Ort zu wechseln. Ja. Also ich glaube, man muss mit einem halben Jahr, ich würde sagen, im Englischen würde man sagen Misery, bezahlen, weil man keine Wurzeln hat, weil man die wieder wachsen lassen muss, weil man nicht
auch
mal weiß. Ja, und zum Beispiel, mein Gott, als ich hierher kam, ich wusste ja nicht mal, wie man die Rechnung für den Strom bezahlt. Mhm. Nicht? Alles musst du neu lernen. Du musst im Grunde alles immer wieder lernen. Nicht? Oder auch, es gibt im Englischen dieses wunderbare Wort unlearn. Na? Mhm. Du musst etwas
die Festplatte löschen
entlernen,
und neu bespielen.
Nicht? Ja. Also neu. Na? Und es ist so aufregend und anstrengend und ich bin auch nicht sicher, ob ich das nochmal kann. Nicht? Aber und da sage ich auch immer allen, die versuchen mir irgendwas nachzumachen, sowas gibt es ja manchmal, um Gottes Willen, erstmal, das war mein Weg, das muss nicht eure sein. Das war mein Ort, das muss nicht eure sein. Nicht? Ihr müsst euren eigenen Weg finden und bitte, bitte nehmt mich nicht als Vorbild. Also und so ein Lebenswechsel ist für mich leichter, weil ich selbst selbstständig bin.
Ja.
Und ist für mich auch leichter, weil ich es jetzt schon mal gemacht habe.
Trotzdem beeinflusst es ja mitunter Leute. Das fand ich jetzt ganz spannend. Ein bisschen was kann man ja über deine Kinder lesen. Dein Sohn lebt immer noch in den USA. Mhm. Deine Tochter hat, weil sie dort eben auch in der Pubertät war, auch lange in den USA gelebt, dann in Großbritannien. Genau. Und die übersetzt ja inzwischen deine Bücher. Sie ist Übersetzerin geworden und ich habe von ihr den Satz gelesen, dass sie sagt...
sie ist inzwischen Literaturagentin.
Okay. Ja, genau. Und ich habe von ihr den Satz gelesen, dass sie sagt, sie empfindet Englisch als ihre erste Sprache, obwohl Deutsch ihre Muttersprache ist. Und das fand ich so interessant, weil es ja auch zeigt, wie viel Einfluss ihr hattet damit, dass ihr diese Kinder in dieses andere Land mitgenommen habt.
Ja, und die entschieden haben zu bleiben, denn das haben sie ja entschieden. Ja. Und da bin ich heute noch so erleichtert darüber, dass wir es so gemacht haben. Denn wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte meinen Kindern diese Entscheidung aufgezwungen, dafür ist die zu groß. Und ich weiß noch genau die zwei Strandspaziergänge, die ich mit Ben und mit Anna gemacht habe und gesagt habe, okay, sind jetzt zwei Monate hier, wir sind noch einen Monat hier. Wie sieht es denn bei euch aus?
Ah, ja.
Weil die mussten die Schule wechseln. Ja. Die mussten ihre Freunde zurücklassen und eine neue Sprache lernen. Häufig nicht, mein Gott. Wir hatten Freunde in aller Welt. Wir hätten natürlich noch ein paar Jahre in Deutschland leben können und es dann danach machen, wenn die Kinder aus der Schule sind. Aber sie haben sich halt beide entschieden und sagen auch mir beide noch heute, dass das für sie eine wichtige und gute Entscheidung war.
Schön.
Nicht? Also Anna hat einen Amerikaner geheiratet. Nicht? Und ja, das ist so mit das Schickste, was einem als Mutter passieren kann. Macht jetzt ihre eigene Literaturagentur und baut hoffentlich lauter aufregende deutsche Autoren auf. Mhm. Wie toll ist das? Und nimmt all das Wissen, was sie durch mich und all die Kontakte, die sie mit Amerika und England hat, jetzt plötzlich, um ihr wirklich unglaubliches Talent als Lektorin auch zu leben. Ne? Also, ja.
Und macht es dich ein bisschen wehmütig, dass ihr so unterschiedlich mit Sprache dann, also ich glaube, ihr arbeitet ja eng zusammen, also ja. Wahrscheinlich auch viele Gemeinsamkeiten, aber dass sie sagt, Englisch ist heute eigentlich die Sprache meines Lebens
meine
und
auch.
Nicht Deutsch, ja?
Ja, das ist das Verrückte. Also ich spreche Englisch mit meinen Kindern, mit meinen Kindern spreche ich Deutsch. Ich spreche mit meinen Hunden Englisch. Ich mache meine Notizen auf Englisch.
Aber du schreibst auf Deutsch.
Ich schreibe auf Deutsch. Meistens.
Das heißt, du übersetzt
Ich schreibe auch schon auf Englisch.
Selber.
Also ich schreibe manchmal
wow.
auch auf Englisch. Ja, ich habe einen Drachenreiter auf Englisch geschrieben. Ich habe Pan's Labyrinth auf Englisch geschrieben, natürlich, weil ich eben auch manchmal mit Engländern arbeite. Ich erlebe es gerade mit dem Grünen Königreich, dass das in England und Amerika so noch mit so viel größerer Leidenschaft aufgenommen wird als in Deutschland. Da werden dann plötzlich Rätselpfade in den botanischen Gärten aufgestellt und da passiert plötzlich noch wieder was ganz anderes und dann ist es auf der New York Times Bestselling List und da wird eigentlich noch leidenschaftlicher auf das Buch reagiert, als es ohnehin in Deutschland schon passiert ist. Und das macht mir immer wieder bewusst, dass ich eine internationale Autorin bin und da ist das Englische dann natürlich die Sprache.
Eine internationale Autorin, davon haben wir in Deutschland gar nicht so viele. Cornelias Bücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Jugendliche in Indien und Neuseeland lesen sie oder eben in den USA. Da wurde auch ihr Roman Tintenherz verfilmt, mit Stars wie Brandon Fraser, Helen Mirren und Paul Bettany. Ihren neueren Büchern merkt man an, dass Cornelia diese globale Reichweite inzwischen sehr bewusst ist und dass sie für Kinder in der ganzen Welt schreiben will. So lebten die wilden Hühner in den 90er Jahren noch auf dem norddeutschen Land, waren alle weiß. Das Grüne Königreich, das 30 Jahre später erschienen ist, spielt in Brooklyn und handelt von Caspia, einem Mädchen, das durch eine Reihe von rätselhaften Briefen Freunde und Freundinnen aus vielen verschiedenen Kulturen findet.
Ich hatte gestern hier, allerdings das war lustig, eine der Gewinnerinnen von dem Oldenburger Posterwettbewerb stellte sich als Chinesin heraus, die Italienisch spricht und kein Englisch. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt gestern hier mit Allegra Italienisch gesprochen und dachte, oh mein Gott, jetzt kommt die Sprache doch wirklich zur Geltung. Aber eigentlich zum Beispiel ist dieses Projekt hier natürlich nur Englisch möglich. Und da bin ich immer sehr stolz auf all meine deutschen Mädels hier. Selbst wenn hier nur ein englischer Gast ist oder zwei, wie im Moment, die switchen so selbstverständlich ins Englische. Das ist schon toll, wie das in Deutschland gemacht wird. Nicht, dass das Englische so früh unterrichtet wird, dass jeder ganz selbstverständlich das spricht. Das ist hier zum Beispiel fehlt in Italien.
Nicht? Und wünschst du dir dann manchmal, dass du Sprachen mischen könntest, um perfekt zu formulieren, so wie wir es
ja,
eben haben?
Das ist schon immer aufregend, wenn ich mit Anna arbeite. Wenn man dann richtig merkt, also sie sagt, pass mal auf, Mom, ich würde das so auf Englisch sagen. Und ich sage, oh verdammt, das ist ja noch viel besser. Ich ändere das im Deutschen. Nicht? Ja. So machen wir das oft, dass die Übersetzung den deutschen Text wieder ändert. Und ja, also ich wünschte, ich könnte 100 Sprachen sprechen. Und denn jede Sprache ändert ja auch dein Denken.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Oder? Es ist wie wenn man verschiedene Brillen aufsetzt oder durch verschiedene Filter schaut.
Die Gedanken sind anders, die Gefühle sind anders. Ich weiß noch genau, im ersten Sommer, als ich hier war, war es sehr, sehr heiß, schon im Juni. Das hatte ich gar nicht erwartet. Und einer der Italiener hier sagte, il Soleone, troppo presto. Und ich sage, die Löwensonne? Sagte, ja, so nennen wir die Augustsonne. Ne? Mm. Die Löwensonne ist zu früh. Mhm. Und ich dachte mal, wie fantastisch ist das denn? Das
wie viel Zugang zu neuen Bildern man auch
aus,
hat. Ne?
Ja. Und das finde ich auch immer wieder die Bereicherung. Wir haben hier etliche ukrainische, syrische Künstler, ganz viele aus Lateinamerika. Und die bringen alle immer wieder eine andere Perspektive, andere Augen, nicht? Eine andere Art, die Welt zu sehen und zu verstehen. Und ich sage auch immer, sag das doch mal auf Syrisch, sag das doch mal auf Ukrainisch, damit ich das schmecke. Mhm. Nicht? Auch wenn ich das nicht verstehe, merke ich, da ist was anderes drin. Wir hatten gerade die wunderbare Oksana Bula hier, das ist eine brillante Bilderbuchmacherin aus der Ukraine. Und die hat dann immer ganz entzückt die italienischen Namen gelernt für Käfer und Pflanzen und dann uns natürlich auch die ukrainischen gesagt. Mhm. Und was allein in den Namen immer drin steckt, nicht? Wie verschieden da Tiere und Pflanzen wahrgenommen werden, das ist ein großes Abenteuer.
Ja, da bei dem Italienischen, das klingt ja auch so schön. Man hat so Melodien auch direkt im Mund. Ja. Ich habe noch ein Zitat. Du wirst merken, ich habe mich auch bei deinen Vorgängern und Kollegen so ein bisschen bedient. Ich bin nämlich auch nochmal auf Erich Kästner gestoßen.
Ja.
Und der hat gesagt, dass die meisten Menschen ihre Kindheit ablegen wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
Ja. Herr Kästner hat ziemlich viele kluge Sachen gemacht. Ne? Ich liebe ja auch sein, es gibt nichts Gutes, auch doch, man tut es.
Mhm. Ja, und ich habe aus der Vorbereitung jetzt, aber auch als Leserin deiner Bücher, den Eindruck gewonnen, dass du das geschafft hast, dieses Erwachsenwerden und Kind bleiben. Und frage mich, wie?
Ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe fast das Gefühl, ich habe irgendeinen Schutz, irgendwas in meinem Blut oder keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also es ist einfach so, dass es mir unendlich leicht fällt, so alle Alter zu verstehen. Nicht? Also wenn ich mich hier mit einem 13-Jährigen hinsetze oder jetzt mit Aurora, die noch nicht mal 2 ist, oder mit jemandem, der 85 ist. Ich empfinde immer so, dass ich das einfach verstehe. Und vielleicht ist es so, dass wir eben schon alle viele Leben gelebt haben und eigentlich alle diese Phasen schon 1000 Mal durchgegangen sind. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass es mir keine Mühe macht. Ich glaube aber auch, dass ich durchaus mich definieren würde als jemand, der versucht, Gestaltwandler zu bleiben. Nicht? Und nichts aufregender finde, als sich in andere hineinzuversetzen, ob das andere Kreaturen sind, ob das eine Pflanze ist, ob das ein Mensch ist, in einem verschiedenen Alter. Ich finde nichts aufregender, sich immer wieder die eigene Perspektive in Frage zu stellen. Und mir macht nichts, ich finde nichts trauriger als Menschen, wo du so merkst, die haben sich so festgeschweißt, nicht? Auf einem bestimmten Moment und denken so, das sind sie jetzt. Und du sagst, du warst auch mal was ganz anderes, du wirst auch noch mal was ganz anderes sein.
Und du sagst, Kinder sind daran so viel besser. Ne? Dieses
die können das noch gar nicht. Sich so, also die beschützen sich noch nicht wie Erwachsene damit, dass sie permanent sich erzählen, wer sie sind.
Ah, so rum. Ja, verstehe.
Würde ich mal sagen. Mhm. Also ich glaube, Kinder haben den Schutz einfach noch nicht so. Und die machen viel leichter auf und wechseln viel schneller die Haut. Nicht? Also wenn man zu einem Kind sagt, wenn man eine Geschichte erzählt, so, und du hast da jetzt 100 Kinder und 10 Erwachsene sitzen, sagen wir mal. Und du sagst, wir sind in einem dunklen Wald. Es ist kalt. Dann macht sich eine Tür in einem Baum auf. So, haben wir alle Kinder mitgenommen. Haben die überhaupt kein Problem mit. Die gehen sofort in die Geschichte, wechseln die Gestalt, wechseln die Zeit. Die Erwachsenen, ja, ist das symbolisch gemeint? Was für eine Tür, wie groß ist die denn? Die fangen sofort an zu blockieren. Und es hat eine wunderbare Erklärung mal von Catherine Patterson, einer amerikanischen Kinderbuchautorin, gegeben darüber, was der Unterschied zwischen für Kinder und Erwachsene schreiben ist. Und wenn man für Kinder schreibt, schreibt man ja immer auch für Erwachsene, weil die Eltern ja dabei
Vorlesung,
sind. Nicht? Also wie schreibt man für alle, statt nur für Erwachsene? Und sie hat das so schön erklärt, dass sie sagt, man kann 2 Arten von Büchern über Schach schreiben. In dem einen ist jeder Zug im Detail erklärt. Im anderen geht es um das Herz des Spiels. Worum geht es denn eigentlich? Warum ist denn das so? Und die Kinder wollen über das Herz hören. Die wollen nicht die einzelnen Züge erklärt haben. Manchmal ja, die können auch sehr neugierig sein. Nicht? Also die lieben es, wenn man andere Sprachen vorkommen lässt. Die lieben es, wenn man 1000 Namen vorkommen lässt. Die können sich dann alle merken. Aber sie wollen auch über die großen Fragen sprechen, wo ich immer wieder merke, dass die meisten Erwachsenen sich da sehr gerne verdrücken. Mhm. Nicht? So, was ist denn der Tod? Wo kommen wir denn her? Wo gehen wir denn hin? Warum lebt man denn überhaupt? Wie fühlt es sich denn an, ein Hund zu sein? Wie fühlt es sich an, eine Fliege zu sein? All diese Sachen haben Erwachsene ja längst als unnütz oder irrational oder
angsteinflößend.
Ja. Oder ist ja nutzlos abgelegt und sind dadurch doch oft sehr begrenzt in ihrer Existenz und auch in ihrer Gestalt. Mhm. Während ich bei Kindern immer wieder aufregend finde, wie schnell die Gestalt wechseln. Und als Geschichtenerzähler muss man ja ein Gestaltwandler sein. Musst du wahrscheinlich für deine Arbeit auch. Nicht?
Ja,
also wenn du dich immer wieder auf neue Menschen einstellst, musst du selber auch in der Lage sein, andere Gestalten zu verstehen.
Ne? Du, ich habe heute Morgen, als ich hier meine Fragen nochmal sortiert habe, am Laptop saß, neben mir war so eine Müsli-Schüssel und dann war so ein Löffel und dann ist mir so mit so einem Seitenblick aufgefallen, dass dieser Löffel verbogen ist aus der Ferienwohnung. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt dieser Löffel wäre, also ich habe wirklich direkt versucht, dich zu meinen. Und dann gedacht, hat er jetzt schon ganz lange Rückenschmerzen oder ist er einfach mega entspannt, weil er sich so in diesen Tellerrahmen so reinlegen kann?
Das ist schon fortgeschritten. Das ist schon fortgeschritten in der Gestaltwandlerei.
Ja. Aber ich habe mich natürlich auch, als du, wenn ich dich habe reden hören über diesen Begriff, sofort ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist ja so eine schöne, das ist ja ein Hobby fast. Ja. Das ist ja so ein schönes Hobby. Wie schön wäre das, das wieder mehr zu praktizieren.
Ja, und da macht es die Welt auch sofort viel reicher. Mhm. Nicht?
Ja.
Also ich glaube, dass die meisten ja auch durchaus traurig werden von so einem Mangel an Reizen. Nicht? Von einer Langeweile einfach, Routine, Eintönigkeit. Nicht? Und dass aber die Welt einem eigentlich immer wieder tausende von Einflüssen bietet. Ich meine, das ist auch immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, also ich lebe ja lieber in der Stadt, auf dem Land passiert ja nichts. Ich habe immer genau den umgekehrten Eindruck, in der Stadt passiert ja nichts, weil es ja alles menschengemacht. Nicht? Und ist keine Eidechse jetzt gerade an meiner Wand hochgeklettert und ja gut, wenn du Glück hast, vielleicht doch. Und das ist ja auch schon so unsere Wahrnehmung. Ich hatte das hier mal, als ich eine Illustratorin hatte, die große Angst vor Spinnen hatte, von denen wir hier sehr viele haben. Wir haben auch Schlangen. Und die dann irgendwann zu mir kam und sagte, weißt du was, Cornelia, also das mit meiner Spinnenangst ist hier gar nicht so schlimm, weil hier ist ja alles am Leben. Mhm. Nicht? Und in dem Moment, wo es so um dich rum zu Tausenden summt und brummt und krabbelt und singt und macht und tut. Ich werde ja in Heidelberg auf dem Literaturfestival sein und da machen wir eine Veranstaltung. Das hat uns Jagoda Marinic angeboten, dass 10 von meinen Künstlern kommen und einfach dieses Projekt mal vorstellen.
Schön,
und da hatte einer die Idee, dass wir die Geräuschkulisse aufnehmen. Mhm. Habe ich gerade bei deinen Mikros dran gedacht. Also ist ein Freund von mir vor kurzem aus Hamburg gekommen und hat mit einem sehr teuren Mikro die ganzen Vögel im Molinaccio aufgenommen. Und die werden wir jetzt einfach in der Halle abspielen.
Toll.
Das ist ja doch so, ja, manchmal machen wir uns das Leben ja auch so langweilig, oder?
Ja, vielleicht.
Weil wir so eine Sehnsucht nach Sicherheit haben und dann muss das alles hier alle gerade sein und dann setzen wir in unseren kleinen Schachteln und dann, das ist natürlich auch aus einer Angst vor dem Leben und vor der Natur geboren, denn dieser Planet ist ja nun mal sehr gefährlich. Mhm. Da darf man sich auch keine Illusionen machen. Aber ich glaube, wir haben die Angst ein bisschen weit getrieben.
Ja, und also ich habe hier auch Angst oder Sorge noch in einem anderen Kontext stehen, mehr in so einem sozialen Kontext, weil wenn ich über inneres Kind nachdenke, dann oder die kindliche Seite, die man sich vielleicht dann doch noch bewahrt hat, so eine Albernheit, Verspieltheit, Quatschigkeit.
Ja, auch interessant, dass man das mit Kind assoziiert,
ja,
oder?
Ja, genau.
Weil in anderen Kulturen kann das durchaus mit Erwachsenen assoziiert werden.
Ja, siehst du, hast du mich direkt ertappt. Aber mir ist aufgefallen, das zeigt man ja am ehesten den Leuten, denen man sehr nahe ist oder denen man sehr stark vertraut. Und bei anderen fürchtet man sich davor oder hat Angst. Ja, was denken die da? Was bekomme ich für Reaktionen?
Man macht dann nie die Rüstung auf. Ja, das ist natürlich auch was, das ist natürlich auch bestimmt durch die Erfahrung, die du mit Menschen gemacht hast. Ja. Also es gibt bestimmt viele Menschen, die jedes Recht haben, Angst davor zu haben, was eben mit anderen Menschen passiert. Mhm. Und da muss man auch immer wieder dran denken. Na? Und auch gerade darüber dann auch offen miteinander reden, denke ich mal. Ich glaube, da geht es auch immer schon los, dass wir oft so blind dem gegenüber sind, was andere alles schon erlebt haben und wie schwer das Leben manchmal für manche sein kann und für andere eben nicht. Mhm. Und auch da finde ich Gestaltwandeln wieder sehr nützlich. Da wird man auch kein Fremdenhasser oder denkt, man muss jetzt irgendeine Art von seltsamer Kultur bewahren, die es sowieso nie gegeben hat. Das passiert dann nicht.
Schreibst du denn lieber Figuren, die dir sehr nah sind oder die dir sehr fremd sind, um daraus dann vielleicht auch noch wieder was zu lernen?
Das bestimme ich ja eh nicht. Die Geschichten kommen ja immer.
Na? Die Figuren auch?
Ja, das ist ja, ich glaube ja nicht, dass ich die erfinde. Ich glaube ja, ich finde die. Ne? Das heißt, ich bin immer wieder überrascht, welche auftauchen. Ich kriege sie, manchmal verstehe ich sie auch nicht richtig gleich. Manche verstecken sich auch. Ich bin mir durchaus des Risikos bewusst, wenn ich zum Beispiel eine japanische Figur beschreibe oder wenn ich einen Mann beschreibe statt einer Frau. Mhm. Nicht? Und das gibt ja auch gerade im Moment mit der politischen Debatte, darf ich das überhaupt als 66 Jahre alte weiße Frau, darf ich den schwarzen Prinzen beschreiben? Kann ich das überhaupt? Nicht? Und ich glaube, das musst du als Geschichtenerzähler glauben, dass du das kannst. Gleichzeitig finde ich aber zum Beispiel aufregend, was da auch im Moment teilweise passiert mit Sensibility Reader oder ich hatte zum Beispiel für Drachenreiter.
Das musst du einmal erklären, glaube ich, was ein Sensibility Reader ist.
Sensibility Reader. Also das ist jemand, der im Grunde, wenn das Manuskript fertig ist, einfach nochmal drüber geht. Wenn da zum Beispiel eine japanische Figur vorkam, sollte das bitte ein Japaner sein. Der sagt, ja, also das Wort hätte wahrscheinlich wahrscheinlich nicht gesagt, sondern anderes. Finde ich ganz aufregend. Mhm. Ich habe das bei Drachenreiter, der Fluch der Aurelia, ganz extrem gehabt, weil ich hatte Maori drin. Ich hatte hawaiianische Traditionen. Ich hatte Schumasch-Traditionen. Also viele, auch Mythologien und so weiter, die mir zwar oberflächlich bekannt waren, wo ich aber kein Spezialist bin. Ich habe es bei dem Grünen Königreich gehabt mit der Jamila, einer afroamerikanischen Blumenverkäuferin, nicht? Wo ich auch jemanden hatte, der selber schwarz ist. Und dann nochmal sagt, Cornelia, bitte, jetzt lob sie nicht für ihr krauses Haar, das hören wir uns ständig an. Nicht? Solche Sachen finde ich unglaublich kostbar und aufregend. Aber ich muss es auch erlaubt haben als Geschichtenerzähler, mir manchmal vorzustellen, wie das ist. Dass ich hier die oder japanische Figur bin oder dass ich eine Füchsin manchmal bin oder dass ich der schwarze Prinz bin. Ich glaube, ich würde mich sonst zu Tode langweilen, wenn ich das nicht mehr könnte. Ich glaube trotzdem, dass aufgrund unserer ja doch sehr begrenzten Welterfahrung es sehr bereichernd ist, gerade als Geschichtenerzähler, zwischendurch auch immer wieder dann jemanden zu fragen, der aus dieser Kultur kommt. Mhm. Es bedeutet mir aber zum Beispiel unendlich viel, wenn ich dann in Indien sitze bei einer Veranstaltung und habe lauter junge Inder vor mir Schlange stehen, die alle sagen, oh Cornelia, du bist unsere Kindheit. Nicht? Und ich denke, wow, das habe ich in der Dachkammer in Hamburg geschrieben. Und ich war noch nicht mal in Indien gewesen. Und dass ich das wirklich geschafft habe mit Lesen und Reiseberichten und Freunde fragen, die in Indien gelebt haben, das gibt einem als Geschichtenerzähler Mut. Nicht? Trotzdem wird man immer wieder blinde Flecken haben, irgendwas falsch erklären oder nicht ausreichend. Und das ist halt das Abenteuer beim Geschichtenerzählen.
Dann nehme ich jetzt die kurze Abbiegung, dir eine Frage zu stellen, die mir der vorherige Gast mitgegeben hat, ohne zu wissen, wer als nächstes kommt. Die Aufgabe kommt auf dich nachher auch noch zu. Oh. Und pass auf, ich bin gespannt, was diese Frage mit dir macht, denn Evelyn Weigert hat gefragt.
Was ist der beschissenste Männername?
Der beschissenste Männername. Wow, das wäre jetzt aber ganz gemein all denen gegenüber. Ich weiß, dass in meiner Jugend das Lothar war.
Wirklich?
Ja. Und ich weiß, ich war verliebt in den Jungen, der Lothar hieß. Und alle machten sich darüber lustig. Wie heißt der Lothar? Na ja, das kann ja nichts taugen. Nicht? Das weiß ich noch. Aber sonst, im Moment könnte ich das nicht sagen. Ich habe sowieso immer eher eine Vorliebe für englische Namen. Oder jetzt auch italienische Namen. Mein Gott, haben die viele schicke Namen. Mein Lieblingsjungsname weiß jeder, war immer Ben. Deswegen kommt er auch dauernd vor. Aber ja, das ist fantastisch. Fantastische Frage.
Und stimmt es, dass du seit einigen Jahren nur noch Sachbücher liest?
Ja, seit sehr vielen Jahren. Ich glaube schon jetzt seit 8 bis 10 Jahren.
Vermisst du nicht die Geschichten von anderen?
Die habe ich in Fernsehserien. Also ich liebe es dann, wenn man mir Bilder dazu gibt. Das ist auch wahrscheinlich der Illustrator in mir. Und weil ich ja auch als Kind schon Fernsehserien liebte. Nicht? Also Star Trek oder Raumschiff Enterprise, oh mein Gott, das war für mich also das Highlight der Woche. Nicht? Und das heißt, ich habe so eine Routine, dass ich morgens, das wissen hier auch alle, meine Hunde bestehen meist drauf, so gegen 7 aufzustehen. Und ich lese bis 9, das wissen alle. Ne? Und ich lese immer Non-Fiction. Ich lese gerade das fantastische neue Buch von Robert McFarlane, Is a River Alive? Und das ist für mich ein solcher Treat morgens. Davor habe ich von Thor Hansen das Buch gelesen, wie heißt es? Hurricane Lizards and Plastic Squids, How the Natural World Reacts to Climate Change. Oh. Meine Herren, hat mir das viele Türen aufgemacht
also
im Kopf.
Also es geht sehr viel in diese Ecke immer. Von Umwelt,
nur.
Natur.
Ich lese keine andere Non-Fiction. Also ich lese immer nur über Federn oder über Samen oder ich lese also ausschließlich solche.
Und du arbeitest an deinem ersten Sachbuch über Falter und Motten? Ist fertig?
Ja, ist fertig. Gerade in Druck gegangen. Oder geht jetzt gerade in Druck. Nachtfalter.
Oh,
ja,
schön.
Bei Insel Surkamp.
Weil da hätte ich ja am liebsten, als ich das gesehen habe, hätte ich am liebsten eine Doppelaufzeichnung gemacht. Ich war nämlich, mein vorletzter Gast war Robinga Schnögelrögel. Den wirst du nicht kennen.
Nein.
Aber ich glaube, ihr würdet euch so gut verstehen.
Okay.
Weil er ist jemand, der ist so Mitte 20 und ist ein absoluter Biodiversitätsnerd und klärt darüber auf Social Media auf.
Ja.
Ich war in seinem Garten und wir haben einen Schwalbenschwanz gesichtet, Cornelia. Ja. Und er ist ausgerastet und ich glaube, du wärst es auch. Also müssen wir euch mal miteinander verbinden.
Ja, bitte mach das.
Und das war aber bei ihm war so spannend, weil du hast eben gesagt, du bewegst dich immer mehr auch in diesen Aktivismus rein. Das ist er auch.
Ja.
Und er hat aber gesagt, als ich ihn gefragt habe, guck mal, jetzt bist du hast eine so große Reichweite, Leute hören auf dich. Ja. Was würdest du denn jetzt einem Politiker sagen? Und er hatte überhaupt keine, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt richtig wieder, Lust, Politiker zu treffen. Er hat gesagt, bleib mir weg. Also er hatte so eine Resignation und er hat gesagt, ihm ist wichtig, die Leute zu erreichen, die jetzt ihren Balkon oder Garten umpflanzen oder die mir dann nach dieser Folge geschrieben hat. Wegen dem habe ich ganz viel rausgerissen bei uns im Garten. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du schon mal so Begegnungen mit Politikern, Politikerinnen gehabt oder würdest du die suchen?
Also ich bin ja Sozialarbeiterin gewesen. Das war mein erster Beruf und ich war immer schon politisch aktiv. Ich war auch bei Amnesty International Mitglied und habe gedacht, irgendwann so, Amnesty darf ja nie im Heimatland aktiv werden, um auch die Mitglieder zu beschützen. Habe ich gedacht, ach ja, du musst jetzt auch mal was in Deutschland machen und habe dann lange bei der Grünen Alternativen Liste damals, der GAL damals mitgearbeitet, war aber kein Mitglied. Ich bin nicht gerne Mitglied von irgendwas. Und da war ich also im Bezirksausschuss Wandsbek und habe dann wirklich mal Politik erlebt. Und das hat bei mir große Sorge um die Demokratie ausgelöst. Denn ich merkte, wie viel Eitelkeit da passiert, dass ich plötzlich dachte, naja, eigentlich bin ich auf der linken politischen Seite, aber warum machen die denn gerade jetzt das? Und auf der rechten Seite, und da reden jetzt nicht über die ganz Rechten, all meine Kategorien fielen auseinander. Und ich habe aber auch gelernt, dass Demokratie nur funktioniert, wenn wir uns auch auf Politik einlassen. Na, und ich habe die gleiche Scheu. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Und ich glaube auch, dass sein Ansatz trotzdem sehr verändernd ist. Und jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Aber wenn alle von uns aus der Politik rausbleiben, dann haben wir genau das, was jetzt in den USA passiert. Dann haben wir genau das, was gerade in Deutschland auch passiert. Nicht? Denn dann gehen die Falschen in die Politik. Und dann funktioniert Demokratie halt leider so, dass die dann auch nach oben kommen. Nicht? Und deswegen hoffe ich schon, dass sich da einige finden, die Zähne zusammenbeißen und dieses ewige Quatsche und diese Eitelkeit und diese, also wirklich teilweise unsäglichen Muster, die sich da in unseren modernen Demokratien entwickelt haben, trotzdem durchsitzen und durchkämpfen. Und ich habe vor jedem große Hochachtung, der das tut, so wie ja auch Luisa das macht. Die setzt sich halt 3 Jahre mit Gewerkschaften zusammen und redet. Weil ich glaube, das ist unser politisches System. Und wenn wir nicht sagen, oh ja, nein, wir wollen jetzt doch eine Autokratie und wir wollen jetzt einen Diktator und hoffen mal, dass das ein guter ist, ja, dann ist das aber unsere einzige Alternative. Aber das sage ich und bin selber trotzdem in übernationalen Organisationen wie Emergency oder Amnesty International oder so aktiv. Nicht? Das ist halt mein Weg. Und auch ich finde seinen Weg, dass da plötzlich jemand was aus dem Blumenkasten reißt, das finde ich trotzdem auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und das kann genauso viel verändern auf andere Weise. Das ist dann eben, das ist das, viele Klimaaktivisten nennen das ja, die da unten. Na, die verändern alles. Das sind die Grassroot-Leute. Na, dass die von den Wurzeln kommen. Und das sind ja auch heute oft Mechanismen, die außerpolitisch passieren.
Und würdest du sagen, sowas wie diese beiden Höfe hier sind dann auch ein politischer Akt?
Das hoffe ich doch wohl sehr. Ja, dann, also ich hoffe sehr, dass ich im Grunde dadurch zeigen kann, ich glaube an eine andere Art von Leben. Ich glaube auch daran, dass an eine andere Art von Werten. Ich glaube an ein Miteinander statt Gegeneinander. Ich glaube daran, Dinge wachsen zu lassen, statt sie zu zerstören. Ich glaube auch sehr daran, Dinge zu verstehen. Und was ich hier bisher erlebe, wie verändert Menschen manchmal schon nach einer Woche wegfahren? Wie viele Freundschaften sich hier schließen? Ich glaube vor allem auch an Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir die überhaupt nicht mehr haben. Also wie oft ich das hier höre, endlich gehöre ich mal wieder zu was.
Nicht? Also doch Mitglied sein von was?
Ja, aber eben nicht Mitglied. Ich lasse niemanden unterschreiben und machen und tun. Nicht? Die kommen und gehen.
Aber hast du nicht eben gesagt, es gibt so einen Hausausweis oder sowas?
Nee. Eine Besucherausweise. Ah, die brauchen wir für die von außen kommen. Ah, ja. Das müssen wir irgendwie machen, da muss ich meine Mitarbeiter beschützen.
Aber was ist der Unterschied? Warum graut es dir vom Mitgliedsein?
Ich finde, ich kenne keine Organisation auf Erden, bei der ich alles unterstützen würde. Es gibt keine Partei auf Erden, bei der ich jeden Satz oder jede Stellungnahme unterstützen könnte. Aber wenn ich mich als Mitglied verpflichten würde, würde mir das zu schaffen machen. Während wenn ich lose mitarbeite, was ich ja getan habe, kann ich meine Energie, kann ich meine Ideen einbringen. Aber ich sage trotzdem, okay, von der Seite distanziere ich mich. Was ihr da sagt, da stehe ich nicht hinter. Das kann ich weiter. Ich bin, glaube ich, in nichts so verliebt wie in meine Freiheit.
Ja, ja, interessant, weil viele Abgeordnete oder Politiker sagen, Parteimitglieder sagen ja auch, natürlich bin ich nicht 100% überein, aber ich will von innen arbeiten.
Das kann ich irgendwie nicht. Das ist auch absolut gerechtfertigt. Aber kannst du mir noch mal das Wasser rübergeben? Danke.
Ja, wir könnten jetzt auch einmal aufstehen und eine Runde drehen.
Wenn du willst, also, ja.
Dann kannst du dabei erzählen, warum es oder wie es sich erfüllt, quasi diese Vision. Ja, das ist ja im Grunde, kreierst du jetzt eine analoge Welt.
Wenn
du
sonst absolut.
Oft fantastische Welten aufgeschrieben hast.
Ja, sehr schön gesagt. Was ist schwieriger? Nee, es ist super aufregend, das analog zu machen. Ich finde es immer noch, ja, und das eine befruchtet das andere. Also ich glaube, die fiktiven Welten werden nur gut, wenn du die analogen Welten kennst. Mhm. Na, da, also die sind dann immer noch ein bisschen besser. Und die, was du gerade sagtest, so eine Vision klar zu machen, die entwickeln wir eigentlich jeden Tag zusammen. Mhm. Ich habe auch nächste Woche jetzt wieder ein Treffen. Wie geht das jetzt mit Molinaccio weiter? Wir haben zum Beispiel gerade gemerkt...
Also Molinaccio, muss man sagen, ist der zweite Ort,
den du auch öffentlich machen willst. Und wesentlich größere Hof. Wir sind jetzt auf meinem kleinen Weihnachthof, auf dem ich auch wohne, was eigentlich nur ein Haus ist mit einem Nebengebäude. Da drüben sind 4 Gebäude. Mhm. Nicht? Und weil ich irgendwann merkte, da wollen so viele kommen und ich will denen nicht allen Nein sagen, ich muss das jetzt vergrößern. Mhm. Ich muss auch jetzt mal Leute anstellen. Das heißt, mal gucken, wie das jetzt wird. Dadurch müssen wir aber mehr Programm machen. Nicht? Ah, hier kann ich einfach sagen, oh, ich habe wieder so wunderbare Besucher hier und musste eigentlich nicht viel planen oder machen. Aber im Molinaccio merken wir, das müssen wir.
Und da ist dem Struktur geben, so ein bisschen.
Und da merken wir auch richtig, da ist es ganz wichtig zu sagen, so, wir wollen gern irgendwann dahin kommen, dass 50% unserer Gäste Naturschützer sind. Mhm. Und 50% kommen aus der Kunst, aus dem Schreiben, aus dem Film und aus dem Journalismus. Nicht? Wir haben aber auch gerade junge Handwerker eingeladen, weil wir wollen bitte nicht nur Akademiker haben. Und je mehr sich das mischt, desto aufregender wird es eigentlich. Mhm. So, da haben wir aber zum Beispiel angefangen, dass wir 2 große Werkstätten eingerichtet haben für Illustrationen, weil das unsere Wirklichkeit war, auch hier. Jetzt werden wir eine vollkommen umbauen zu dem Hub für die Naturschützer. Dass sie da ihre Sachen an die Wand hängen können. Ja. Den Herrn Frosch haben wir gerade gesehen. Oder die Hornissen bauen gerade da ihr Nest oder was immer. Das ist uns aber jetzt durch die Arbeit und durch das Miteinander.
Dann
Und jeder Besucher, das finde ich das Aufregendste, bringt irgendwas mit und sagt, mach das doch mal oder das habe ich vermisst oder da sitze ich besonders gern. Und das ist für mich eigentlich das größte Abenteuer, dass jeder, der kommt, das 100%ig verändern wird.
Das heißt aber auch, also da ist es ja wirklich, wie du dein Geschichtenschreiben beschreibst, die kommen zu dir.
Ja.
Und dann musst du ihnen halt eine Form geben.
Und auch wenn Leute sagen, mein Gott, wie sich diese Gruppe wieder toll miteinander versteht und so. Ja, das weiß ich doch vorher nicht. Ich habe die ja nie getroffen oft. Nicht? Die kommen durch Wettbewerbe zustande. Wir machen keine Bewerbungen, sonst würden wir wahnsinnig. Aber ich mache halt ab und zu Wettbewerbe, so wie Klares Preis für junge Schriftsteller. Mhm. Oder dann mal neben dem Posterwettbewerb, gerade mit der Kibum. Ich tue mich auch viel mit Institutionen zusammen. Nicht? Oder über die Bücherpiraten in Lübeck. Also man findet lauter Initiativen, die irgendwas machen. Dann der Umweltschutzpreis für eine junge Naturschützer, den ich verliehen habe. Da kommen jetzt die Gewinner. Nicht? Und die erweisen sich als die absoluten Powerhäuser. Das ist also so fantastisch. So kommt das immer so ganz natürlich immer wieder. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit mit einer mexikanischen Illustrationsschule, mit einem kolumbianischen Festival und so Tröpfchen für Tröpfchen, nicht? Mhm. Und dann bringt natürlich auch jeder Künstler, wir legen ganz viel Wert auch auf unsere ukrainischen Künstler, die sagen dann, oh, könntest du mal die Irina einladen? Na, also die will nicht jeden Abend da ihre Raketenalarm checken auf dem Telefon.
Ja.
Und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Wirklichkeit der Welt hier immer wieder passiert, nicht? Dass auch immer wieder Menschen aus Krisengebieten und Kriegsgebieten kommen. Und da rennt gerade die Joanna vorbei.
Ja.
Mit der ich gerade ein fantastisches
Alpha. Für uns. Wir können ja mal hinterher.
Ja, wir gehen jetzt hinterher. Mit der Joanna habe ich gerade ein wunderbares Alphabetbuch gemacht. Das kommt dann irgendwann jetzt bei Löwe raus.
Ja. Und sie ist, ich beschreibe das mal, ist in dieses Nebengebäude hier gerade gehüpft.
Jetzt kommen wir zu euch mit Mikrofon.
Ja.
Aber hat sie versucht vorbeizukommen, nicht?
Ja,
natürlich. Ja. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir kommen jetzt gerade draußen von dem Hof vor Cornelias Haus in ein Nebengebäude und das hat, glaube ich, nur 2 Räume. Der Boden ist gefliest und es ist ein bisschen kühler als draußen. Sehr angenehm. Falls ihr gerade euer Handy zur Hand habt, dann könnt ihr euch auf dem Instagram-Account von Deutschland 3000 ein paar Fotos angucken. Falls nicht, hier sieht es ziemlich genau so aus, wie ich mir ein klassisches Künstleratelier vorstelle. An den Wänden lehnen bemalte Leinwände, überall stapeln sich Kunstutensilien, Pinsel, Skizzenbücher, Staffeleien. Die Möbel scheinen wild zusammengewürfelt. Es gibt ein paar Regale und Kommoden und mehrere Schreibtische stehen kreuz und quer im Raum. Und daran arbeiten auch gerade 2 Frauen, allerdings nicht mit Stift oder Pinsel.
Ihr sitzt aber auch an Laptops. Hallo, willst du was sagen? Was machst du hier gerade? Wer bist du und was machst du?
Ich bin Katharin und ich schreibe gerade an meinem Kinderbuch, während ich hier bin.
Ja, okay, schön. Und wie seid Cornelia und du zusammengekommen oder wie bist du an diesen Ort gekommen?
An der Hochschule, an der ich Illustration studiert habe, wo Cornelia vor vielen Jahren auch studiert hat, hatten wir einen Wettbewerb und es wurden ein paar Leute ausgewählt, die hier hinkommen durften.
Voll schön.
Das heißt, das ist auch wunderbar. Katharina ist ein wunderbares Beispiel. Die kam als Illustratorin, stellte sich als wunderbare Geschichtenerzählerin heraus und schreibt jetzt halt auch Bücher. Mhm. Ich liebe das, wenn das dann passiert. Sind immer alle so wie so, Wunderkisten. Joanna? Ja. Ja, du kannst das, komm. Das heißt, er macht, ja, er macht
warte,
fantastische
Collagen. Guck mal, darf ich dir über die Schulter gucken? Magst du sagen, woran du da gerade arbeitest?
Ja, sehr gerne. Das ist eine Illustration von einer kenianischen Umweltschützerin, die ich gerade erst entdeckt habe durch Cornelia. Weil Cornelia hat einen ganz fantastischen Vorschlag, den sie in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet hat, dass wir verschiedene Umweltschützerinnen und Schützer darstellen können, wie auch immer. Und an dieser Aufgabe sitze ich gerade.
Und das sieht schon so fantastisch aus.
Mal schauen, wo es hinführt.
Ja. Und du arbeitest, muss ich auch erzählen, nicht mit den vielen Pinseln, die ich gerade beschrieben habe, sondern am iPad ist das, glaube ich, ne? Oder ein Tablet. Ja. Und sag mal, also wir haben gerade draußen drüber gesprochen, dass es Cornelia entwirft irgendwie auch so ein bisschen die bessere Welt, ne? Hast du mit etwas mehr Wörtern beschrieben. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, Cornelia, wie Leute hierher kommen oder ihr das ja auch beide beschrieben habt, wie exklusiv muss so ein Ort sein, um sicherer Ort zu sein und wie offen muss er aber auch sein? Und
gute Frage, oder? Haben wir keine eindeutige Antwort drauf. Ja. Ne? Ich glaube, das Offen ist immer noch wichtiger als das Exklusiv. Also man muss sich auch ab und zu mal überraschen lassen von Gästen. Nicht? Also so wie jetzt ja auch zum Beispiel Katharine gerade ihren Freund mitgebracht hat, den ich jetzt schon als große Bereicherung empfinde. Das heißt, sowas muss ja auch möglich sein. Und ich liebe es auch, wenn jemand anders vorgeschlagen wird. Nicht? Mhm. Zum Beispiel haben wir ein ganz wichtiges Mitglied, die Leni, das ist eine Wandergesellin, die ist seit 2 Jahren auf der Walz und die wurde uns von einem der Biologen vorgeschlagen. So liebe ich es, wenn alle irgendwie sagen, du solltest die oder den nochmal einladen. Ich glaube, es wäre gut. Mhm. Kannst du nachher auch machen.
Ja, ich mein Kopf rattert schon. Und schafft ihr es, diese Gemeinschaft, also ihr beide, Joanna und Katharina, ihr reist ja so mittelbald wahrscheinlich wieder ab. Schafft man es trotzdem, diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, auch ohne an dem Ort zu sein?
Ja, ich glaube schon, weil wir das ja alles mittragen, wenn wir zurückfahren. Und wir haben ja, also jetzt gerade speziell in Hamburg, auch unsere Gruppe, mit der das damals gestartet ist. Und wir sind ja, wir treffen uns hier, es ist ja ein Begegnungsort. Wir sind alle miteinander vernetzt und halten danach auch eben weiter Kontakt. Ja.
Und sie kommen auch, Gott sei Dank, also sie sind beide jetzt schon 5-mal hier gewesen.
Ah, okay.
Also uns liegt sehr daran, dass das auch immer weitergeht. Und dann kommen die Jungen und staunen die älteren, erfahrenen Künstler an und lassen sich von ihnen beibringen, wie man auf einem iPad zeichnet. Na? Also das ist auch das Aufregende dabei. Und ich glaube, ich brauche das auch, wenn ich das jetzt ganz allein machen müsste. Also gerade jetzt auch jemand wie Katharina und Joanna, die sind jetzt schon so lange dabei, dass man sich auch zusammensetzen kann und sagen, läuft das noch in die richtige Richtung? Müssen wir was anders machen?
Ist das noch der Geist?
Oder das, ist da jemand gerade, um den wir uns kümmern müssen? Das ist hier auch oft Teil des Ganzen. Na, und von daher, ja, ist das schon ziemlich aufregend.
Ja. Richtig schön. Oh, dann lassen wir mich jetzt weitermachen. Danke, dass wir kurz reinspielen können durften. Ja, vielleicht kannst du noch kurz sagen, also es ist ja schwierig, die Leute, die uns jetzt zuhören und so gern kommen wollen.
Wenn du sagst, also dann, pass auf, alle, die schreiben wollen und zum Beispiel auch noch relativ jung sind, können bei Claras Preis mitmachen. Dann gibt es auch immer die Möglichkeit, bei Wettbewerben, die wir zwischendurch ab und zu ausrufen, mitzumachen. Mhm. Wir machen schon immer mal Türen auf. Und dann wird es auch jetzt so sein, auf meiner Website kann man von nun an mit einem Formular einen dieser Besucherpässe beantragen. Mhm. Da soll man dann auch drin schreiben, was man denn so macht und warum man denn eigentlich kommen will. Denn da werden wir schon 7. Nicht? Weil ich möchte nicht nur angestarrt werden, oh, ich will jetzt von Cornelia von Köln Autogramm, sondern ich würde ja lieber haben, dass da jemand kommt, der schreiben will. Mit dem rede ich dann über Schreiben. Oder jemand illustriert oder Musik macht oder ein Türschützer ist. Ich würde schon gerne Gäste haben, die irgendeine Art Verbindung mit dem Projekt haben. Mhm. Das wäre ganz toll. Na?
Und die jetzt gerade zu Hause sitzen und sagen, ich will oder kann gar nicht kommen, aber ich will diesen Geist oder diese Kreativität wieder mehr in meinem Alltag aktivieren. Was wäre dein einer Rat oder Tipp an die?
Also erstmal immer mit dem Notizbuch rumlaufen ne? Und mit einem Stift, notfalls auch einem, der auf Haut schreibt. Ne? Und einfach mal immer so, nicht immer nur nach innen, weil da tendiert unsere Gesellschaft ja zu, nicht? Sondern auch nach außen. einfach mal gucken, so wie du heute den Löffel dir angeguckt hast. Ja. Ne? Mal feststellen, dass das Außen ja eigentlich noch viel, viel aufregender ist. Und das Innen bringt dann ganz selbstverständlich so die Werkzeuge, das alles irgendwie einzuordnen. Aber die Aufregung kommt immer von außen.
Mhm. Schön, das nehme ich als Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Cornelia.
Ich sage danke.
Das war sehr schön.
Das war eine gute Stunde mit Cornelia Funke. Ich hoffe sehr, dass die inspirierende Atmosphäre von diesem Hof in der Toskana ein bisschen zu euch rübergeschwappt ist. Ich hatte danach jedenfalls direkt den Drang, selbst mal wieder kreativ zu werden, eine Geschichte zu schreiben oder Collage zu basteln oder. Und dann fand ich auch toll, wie Cornelia sich nicht nur ihr inneres Kind, sondern auch ihre Neugierde bewahrt hat. Seien es ihr Austausch mit jüngeren Künstlern, ihre Zusammenarbeit mit Sensitivity-Readern oder ihre tiefen Recherchen über fremde Kulturen. Ich hoffe wirklich, dass ich mit 66 noch genauso wissbegierig bin und auch mein Leben lang neue Sachen dazulerne. Vielleicht ja sogar immer wieder den Ort wechsle. Achso ja, und apropos dazulernen, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Umfrage 3000. Wir wollen von euch lernen, was wir an Deutschland 3000 besser machen können, wie wir diesen Podcast und unsere Social-Media-Kanäle weiterentwickeln sollen. Deswegen wäre es super hilfreich, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt, um unsere Fragen zu beantworten. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich in allen Podcast-Apps. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue gute Stunde. Beim nächsten Mal habe ich jemanden zu Gast, den ich am liebsten im Doppelinterview mit Cornelia gehabt hätte. Levi Pinel ist Mitte 20 und ein Social-Media-Shooting-Star. Hunderttausende folgen ihm auf TikTok und Instagram und er sagt von sich selbst, dass er quasi keine Bücher liest. Was Cornelia wohl dazu sagen würde, das besprechen wir hier in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und falls ihr bis dahin noch mal was komplett anderes hören wollt, dann kommt hier wie immer noch der Hinweis auf einen anderen Podcast aus der ARD und der bringt euch auf die Kult-Party-Meile von Mallorca. Mehr Party geht nicht als am Ballermann und der neue SWR-Podcast Based on a True Story, Die Könige von Malle, erzählt die Geschichten von einigen faszinierenden Persönlichkeiten, die sich dort so rumtreiben. Es geht um einen Schlagersänger, einen Ganoven und 2 Party-Gastronomen. Und die Reihe will rausfinden, wer ist am Ende der wahre König von Mallorca. Based on a True Story findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's von mir. Bis in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Die allerletzte Frage wäre, ob du eine Frage hast für meinen nächsten Gast.
Oh.
Das kann wirklich alles sein. Das ist ja auch schön, wenn wir ihn oder sie überraschen.
Ja, da würde ich gerne wissen, was ist dein Lieblingsort auf der Welt?
Schön, ja, nehme ich mit.
Ja?
Danke.
Wunderbar.